Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Der Abschnitt, der der heutigen Predigt zugrunde liegt, findet sich wieder im Markus-Evangelium. Also wir fahren wieder in unserer Markus-Reihe fort. Und der Abschnitt, der der Predigt zugrunde liegt, ist Markus Kapitel 10, die Verse 46 bis 52. Damit wir den Zusammenhang aber wieder besser verstehen können, lesen wir Markus 8, Vers 22 bis 30 und springen dann zu Markus 10, Vers 35 und lesen dann nochmal bis Kapitel 11, Vers 11. Also wir lesen als erst Markus 8, Verse 22 bis 30 und dann springen wir wieder zu Markus 10 und lesen ab Vers 35 bis Kapitel 11, Vers 11. Und er kommt nach Bethsaida, und man bringt einen Blinden zu ihm und bittet ihn, dass er ihn anrühre. Und er nahm den Blinden bei der Hand und führte ihn vor das Haus, spie ihm in die Augen, legte ihm die Hände auf und fragte ihn, ob er etwas sehe. Und er blickte auf und sprach: Ich sehe die Leute, als sähe ich wandelnde Bäume. Hierauf legte er noch einmal die Hände auf seine Augen und ließ ihn aufblicken. Und er wurde wiederhergestellt und sah jedermann deutlich. Und er schickte ihn in sein Haus und sprach: Du sollst nicht ins Dorf hineingehen, noch es jemandem sagen. Und Jesus ging samt seinen Jüngern hinaus in die Dörfer bei Caesarea Philippi. Und auf dem Weg fragte er seine Jünger und sprach zu ihnen: Für wen halten mich die Leute? Sie antworteten: Für Johannes den Täufer, und andere für Elia, andere aber für einen der Propheten. Und er sprach zu ihnen: Ihr aber, für wen haltet ihr mich? Da antwortete Petrus und sprach zu ihm: Du bist der Christus. Und er gebot ihm ernstlich, dass sie niemand von ihm sagen sollten. Und jetzt Kapitel 10, Vers 35. Da traten Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, zu ihm und sprachen: Meister, wir wünschen, dass du uns gewährst, um was wir bitten. Und er sprach zu ihnen: Was wünscht ihr, dass ich euch tun soll? Sie sprachen zu ihm: Gewähre uns, dass wir einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken sitzen dürfen, in deiner Herrlichkeit. Jesus aber sprach zu ihnen: Ihr wisst nicht, um was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, und getauft werden mit der Taufe, womit ich getauft werde? Und sie sprachen zu ihm: Wir können es. Jesus aber sprach zu ihnen: Ihr werdet zwar den Kelch trinken, den ich trinke, und getauft werden mit der Taufe, womit ich getauft werde, aber das Sitzen zu meiner Rechten und zu meiner Linken zu verleihen, steht mir nicht zu, sondern es wird denen zuteil, denen es bereitet ist. Und als die Zehn es hörten, fingen sie an, über Jakobus und Johannes unwillig zu werden. Aber Jesus rief sie zu sich und sprach zu ihnen: Ihr wisst, dass diejenigen, welche als Herrscher der Heidenvölker gelten, sie unterdrücken und dass ihre großen Gewalt über sie ausüben. Unter euch aber soll es nicht so sein, sondern wer unter euch groß werden will, der sei euer Diener, und wer von euch der Erste werden will, der sei aller Knecht. Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Und sie kommen nach Jericho. Und als er von Jericho auszog, samt seinen Jüngern und einer großen Volksmenge, saß ein Sohn des Timäus, Bartimäus, der Blinde, am Weg und bettelte. Und als er hörte, dass es Jesus der Nazarener war, begann er zu rufen und sprach: Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich über mich. Und es geboten ihm viele, er solle schweigen, aber er rief noch viel mehr: Du Sohn Davids, erbarme dich über mich. Und Jesus stand still und ließ ihn zu sich rufen. Und da riefen sie den Blinden und sprachen zu ihm: Sei getrost, steh auf, er ruft dich. Er aber warf seinen Mantel ab, stand auf und kam zu Jesus. Und Jesus begann und sprach zu ihm: Was willst du, dass ich dir tun soll? Der Blinde sprach zu ihm: Rabuni, dass ich sehend werde. Da sprach Jesus zu ihm: Geh hin, dein Glaube hat dich gerettet. Zugleich wurde er sehend und folgte Jesus nach auf dem Weg. Und als sie sich Jerusalem näherten und nach Bethphage und Bethanien auf dem Ölberg kamen, sandte er zwei seiner Jünger und sprach zu ihnen: Geht in das Dorf, das vor euch liegt. Sobald ihr dort hineinkommt, werdet ihr ein Füllen angebunden finden, auf dem nie ein Mensch gesessen hat. Bindet es los und sagt: Führt es her. Und wenn jemand zu euch sagt: Warum tut ihr das? So sprecht: Der Herr braucht es. So wird es sogleich hierher senden. Sie aber gingen hin und fanden das Füllen angebunden an dem Tor draußen am Scheideweg und banden es los. Und etliche der Umstehenden sprachen zu ihnen: Was macht ihr da, dass ihr das Füllen losbindet? Sie aber redeten zu ihnen, wie Jesus befohlen hatte, und sie ließen es ihnen. Und sie führten das Füllen zu Jesus und legten ihre Kleider darauf, und er setzte sich. Da breiteten viele ihre Kleider aus auf dem Weg, andere aber hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Und die vorausgingen und die nachfolgten riefen und sprachen: Hosianna, gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn, gepriesen sei das Reich unseres Vaters David, das kommt im Namen des Herrn, Hosianna in der Höhe. Und Jesus zog ein nach Jerusalem und in den Tempel. Und nachdem er alles betrachtet hatte, ging er, da die Stunde schon vorgerückt war, mit den Zwölfen hinaus nach Bethanien. Liebe Gemeinde, es gibt die Möglichkeit, dass man absolut blind ist für die Realität, die einen umgibt. Es gibt die Möglichkeit, dass man absolut nicht versteht, was gerade um einen herum geschieht. Und ein gutes Beispiel dafür lieferte mir mal ein Freund, der hat mir nämlich eine Begebenheit aus seinem Leben berichtet und erzählt. Und dieser Freund, der war auf eine Geburtstagsfeier eingeladen, an einem bestimmten Ort. Und dieser Freund, der irrte sich aber in dem Datum. Also er kam zwar zu diesem bestimmten Ort hin, der hat erwartet, diese Feier vorzutreffen, kam aber zum falschen Zeitpunkt. Und als er dort ankam, war da aber auch eine Feier. Aber eine ganz andere Feier. Und zwar war das keine Geburtstagsfeier, sondern eine Hochzeit. Und der Freund, der war aber in der festen Erwartung, dass jetzt dort diese Geburtstagsfeier stattfinden würde. Und er ist dann einfach dorthin gegangen und hat sich erstmal zu den Gästen gesellt und dachte, er wäre auf der richtigen Feier, weil er wäre wirklich in der festen Erwartung, dass er jetzt hier eine Geburtstagsfeier vorfinden würde. Und man möchte ja meinen, dass man den Unterschied zwischen einer Geburtstagsfeier und einer Hochzeit bemerkt. Aber weil dieser Freund in dieser festen Erwartung war, dauert es dann doch eine ganze Weile, bis er verstand, dass er falsch war. Die Realität, die mein Freund da umgeben hat, die war eigentlich offensichtlich, aber er hat sie vollkommen falsch gesehen und falsch interpretiert. Er war quasi blind für die Realität, die ihn umgab. Und dieses Blindsein im Angesicht des Offensichtlichen, das ist nicht unbedingt ungewöhnlich, das passiert oft. Sehr oft sind Menschen blind für das, was sie offensichtlicherweise umgibt. Und das kann verschiedene Gründe haben. Zum Beispiel kann es sein, dass Menschen eben eine vorgefertigte Meinung über etwas haben. Oder dass sie einer bestimmten Ideologie anhängen. Vielleicht wissen sie es auch einfach nicht besser. Und die Jünger Jesu, die waren hier auch blind für die Realität, die sie umgeben hat. Wir haben das im Markus-Evangelium immer wieder gesehen. Die Jünger haben nicht verstanden, wer Jesus ist. Sie haben nicht verstanden, wer Jesus ist, als Jesus die 5000 in der Wildnis mit Brot und Fisch gespeist hat. Und als sie dann endlich darauf kamen und es ihnen langsam dämmerte, dass Jesus der Messias ist, nämlich der Christus, das griechische Wort für hebräische Messias, waren sie auch weiterhin blind für diese Realität. Wir haben immer wieder gesehen in den Kapiteln von 8 dann in den letzten Predigten, wie oft sie ihre eigenen Hoffnungen und Wünsche in Jesus hineininterpretiert haben und Jesus quasi nur als Mittel zum Zweck benutzt haben. Und der Grund für ihre eigene geistliche Blindheit, es war keine falsche Ideologie oder eine vorgefertigte Meinung, zumindest nicht nur. Der eigentliche Grund für ihre Blindheit war nämlich ihr geistliches Unvermögen. Die Jünger waren aufgrund ihrer eigenen Sünde nicht fähig, Jesus richtig zu erkennen. Die Rebellion der Menschen gegen Gott, die Rebellion der Jünger gegen Gott, hat eben auch den Verstand der Menschen vernebelt. Und die Jünger, die waren nicht die Ersten, die so gehandelt haben. Das Volk Israel, das litt während der ganzen Zeit seines Bestehens immer wieder unter diesem Problem, blind zu sein für Gott und für die Realität, die Gott vor ihnen ausgebreitet hat. Sie hatten eben dieses beständige Problem der geistlichen Blindheit, vor allem gegenüber Gottes Heiligkeit, aber auch gegenüber Gottes Wesen. Auch die Priester, die sich dauerhaft mit dem Gesetz beschäftigt haben, die verstanden oftmals nicht, wie Gott eigentlich ist und was Gott eigentlich von ihnen verlangt. Und so kam es, dass Gott die Blindheit des Volkes irgendwann mit noch mehr Blindheit strafte, die Blindheit des Volkes mit noch mehr Blindheit schlug. Und der Prophet Jesaja, der schildert uns in dem Berufungsbericht, also wenn er uns erzählt, wie er berufen wurde zum Propheten, schildert er uns genau das. In Jesaja 6 steht, der Prophet Jesaja spricht: Und ich hörte die Stimme des Herrn fragen: Wen soll ich senden? Und wer wird für uns gehen? Also senden in das Volk Israel hinein. Und da sprach ich: Hier bin ich, sende mich. Und er sprach: Geh und sprich zu diesem Volk. Hört immer fort und versteht nicht. Seht immer zu und erkennt nicht. Mache das Herz dieses Volkes unempfänglich. Mache seine Ohren schwer, verklebe seine Augen, damit es mit seinen Augen nicht sieht und mit seinen Ohren nicht hört, und damit sein Herz nicht zur Einsicht kommt und es sich nicht bekehrt und für sich Heilung findet. Und ich, also der Prophet Jesaja, und ich fragte: Wie lange, Herr? Und er antwortete: Bis die Städte verwüstet liegen, sodass niemand mehr darin wohnt und die Häuser Menschen leer sein werden. Und das Land in eine Einöde verwandelt ist. Da steht diese Frage im Raum des Propheten: Wie lange, Herr? Wie lange, Herr, soll das andauern, dass das Volk blind ist? Wie lange sollen sie noch diese offensichtliche Realität nicht erkennen, dass sie Gottes Volk sind, dass sie ihm gehorchen sollen? Wie lange soll es noch dauern, dass ihre Blindheit aufhört? Und die gleiche Frage, die können wir hier über die Jünger von Jesus stellen. Wir haben gelesen, gerade eben, wie Petrus in Markus 8, Vers 29 Jesus als den Messias, als den Christus identifiziert. Und wir haben dann aber auch gelesen, wie Johannes und Jakobus im 10. Kapitel zu Jesus kommen und den Messias vollkommen falsch verstehen und von ihm verlangen, dass sie von ihm die Ehre zugesprochen bekommen, rechts und links von ihm im Himmel sitzen zu dürfen. Sie haben nicht verstanden, dass der Messias eigentlich für ihre Erlösung gekommen ist. Und die Frage ist doch, wie lange noch, bis sie endlich verstehen werden. Und genau hier setzt unser Abschnitt ein, über den ich heute predige. Der Moment, dass die Jünger verstehen, die Jünger, die der heilige Überrest von ganz Israel sind, der Moment, dass das Volk Gottes endlich versteht, der kommt ab hier. Ab diesem Moment fangen die Nachfolger Christi an, nicht mehr ganz blind zu sein für die offensichtliche Realität um sie herum. Sie beginnen zu verstehen, nicht nur, dass Jesus einfach nur der Christus heißt, sondern auch, was das bedeutet. Sie beginnen zu verstehen, dass Jesus ihr Erlöser ist. Und ich verkündige euch daher das Wort Gottes heute unter dem Titel „Das Ende der geistlichen Blindheit“. Meine Predigt hat drei Punkte. Erstens: Das Ende der geistlichen Blindheit in der Erkenntnis des Sohnes Davids. Das ist Markus 10, die Verse 46 bis 48. Der zweite Punkt ist das Ende der geistlichen Blindheit im Erbarmen des Sohnes Davids. Markus 10, die Verse 49 bis 50. Und der dritte Punkt ist das Ende der geistlichen Blindheit im Glauben an den Sohn Davids. Markus 10, die Verse 51 bis 52. Also nochmal, das Ende der geistlichen Blindheit in der Erkenntnis des Sohnes Davids, 46 bis 48. Das Ende der geistlichen Blindheit im Erbarmen des Sohnes Davids, die Verse 49 bis 50. Das Ende der geistlichen Blindheit im Glauben an den Sohn Davids, die Verse 51 bis 52. Kommen wir zu meinem ersten Punkt. Wie ich eben schon gesagt habe, ist das Problem der Jünger, dass sie für die Erkenntnis darüber, dass Jesus der Messias ist und was das eben auch genau bedeutet, blind waren. Sie waren geistlich blind. Das bedeutet, es war ihnen geistlich nicht möglich, Jesus zu erkennen, und zwar aufgrund ihrer Sünde. Und wir haben zu Beginn dieser Predigt zunächst den kurzen Abschnitt über die Blindenheilung in Markus 8 gelesen. Und wer sich an die Predigt über diesen Abschnitt erinnert, der wird noch wissen, dass diese Heilung in zwei Etappen stattgefunden hat, so wie es auch im Text ist, nämlich, dass Jesus einmal heilt, indem er ihnen diesen Brei in die Augen reibt und dann der Mann die Menschen erstmal wie Bäume umherlaufen sieht und dann setzt Jesus nochmal an und dann kann der Mann wirklich klar sehen. Und wir haben damals in der Predigt gehört, dass dieses Heilen auf zwei Etappen, dieses zweifache Heilen quasi ein Bild dafür ist, wie die Jünger Jesus verstehen. So wie der Mann nach dem ersten Prozess der Heilung zunächst nur alles verschwommen sieht, so sahen die Jünger auch alles verschwommen. Also, wie genau ist, meine ich das? Auf der einen Seite haben wir gelesen, dass Petrus in Markus 8 ja zu Recht erkennt, dass Jesus der Messias ist. Vorher wussten sie das gar nicht. Vorher haben sie überhaupt nicht erkannt, dass Jesus der Messias ist. Ab Markus 8 verstehen sie, okay, Jesus ist der Messias. Das ist der Christus. Das war vorher die völlige Blindheit gegenüber dem Offensichtlichen. Und nach Petrus' Bekenntnis sehen sie quasi verschwommen. Sie sehen verschwommen, weil sie zwar wissen, dass Jesus der Messias ist, sie verstehen es nicht. Sie verstehen nicht, wofür der Messias gekommen ist. Und das ist diese Verschwommenheit. Und sie sahen Jesus zwar mit ihren physischen Augen, aber sie waren geistlich eben blind dafür. Und sie haben verschwommen gesehen. Und von Markus 8 lesen wir dann an, dass die Jünger eben auf dem Weg nach Jerusalem sind. Markus 8, das findet statt in Caesarea Philippi. Das ist eine Stadt ganz im Norden von Israel. Das ist quasi die nördlichste Stadt Israels. Und der Weg nach Jerusalem, das sind mehrere, fast 200, 300 Kilometer abwärts nach Süden, nach Judäa, nach Jerusalem hin. Und sie sind die ganze Zeit lang auf dem Weg. Und auf diesem Weg, dem Weg nach Jerusalem, auf dem Weg dahin, wo Jesus gekreuzigt werden wird, hat Jesus im Prinzip dauerhaft zwei Themen, über die er mit seinen Jüngern immer wieder spricht. Das erste ist, er ist der Messias, der wird leiden müssen und ist dafür gekommen, um für sie zu sterben. Und das zweite ist, die wahre Nachfolge Jesu bedeutet, sich selbst eben zu verleugnen und das Kreuz auf sich zu nehmen. Und was wir aber eben auch gehört haben, ist, dass die Jünger das konsequent falsch verstanden haben und das auch gar nicht hören wollten. Als Jesus gesagt hat, ich werde leiden müssen, sagt Petrus, nein, nein, das darf nicht passieren. Die Jünger wollten lieber einen Kriegerkönig als Messias. Sie wollten einen König, der ihnen die prominentesten Plätze im Himmelreich gibt, sodass sie rechts und links neben ihm sitzen dürfen. Und sie dachten von sich selbst, dass sie ja enorm wichtig wären. Sie sind ja schließlich die 12, mit denen das Reich Israel für alle Ewigkeiten anfangen wird. Sie waren eben noch eben immer blind und sie sahen noch immer verschwommen. Und jetzt stellen wir uns mal Jesus und diese Gefolgschaft von Männern vor, die durch Israel ziehen und vollkommen blind sind. Menschen, die mit dem Sohn Gottes, mit Jesus selbst unterwegs sind. Jesus war bei ihnen, er war nicht irgendwie weg, sondern er war mitten unter ihnen. Sie konnten ihn anfassen. Und sie verstanden dennoch nicht, wer er ist. Und kommt uns da nicht auch diese Frage von Jesaja unglaublich gewichtig vor, wie lange noch, bis sie endlich verstehen werden? Und dann müssen wir doch fragen, wie das bei uns selbst ist. Wir sind doch auch eine Gemeinde, die Jesus nachfolgt, die mit dem Heiligen Geist, mit Jesus mitten unter ihnen auf dem Weg sind in das himmlische Jerusalem. Wir sind auch auf unserer Reise in das himmlische Jerusalem. Aber verstehen wir immer richtig? Oder sind wir nicht manchmal auch geistlich blind? Sind wir nicht manchmal blind für diese offensichtliche Realität, die uns umgibt? Haben wir zum Beispiel tatsächlich verstanden, was es bedeutet, dass der Messias Jesus kam, um für uns zu leiden und für uns zu sterben? Oder leben wir nicht oftmals so, als wäre das überhaupt nicht passiert? Ist uns wirklich bewusst, dass Gott sich das Liebste vom Herzen gerissen hat, dass Gott sich seinen Sohn vom Herzen gerissen hat und ihn für uns den Zorn des Gerichtes hat tragen lassen. Nämlich, wenn wir das nicht verstehen, wie die Jünger, dann kann es ganz leicht für uns werden, hochmütig zu sein. Aber eben im Angesicht der offensichtlichen Realität, dass Jesus der Messias, dass Jesus Christus für uns gestorben ist, dass Gott sein Liebstes vom Herzen gerissen hat, da kann eigentlich kein Hochmut mehr sein. So wie körperliche Blindheit eine Behinderung darstellt, dass wir die physische Welt nicht mehr richtig sehen können, so ist geistliche Blindheit eben eine Behinderung, die Wahrheiten Gottes nicht mehr richtig sehen zu können. Ein körperlich Blinder zum Beispiel, der kann vielleicht einen Gegenstand beschrieben bekommen und ihn ertasten und auch irgendwie eine Vorstellung davon haben, was dieser Gegenstand ist, aber er kann ihn niemals wirklich sehen. Und ein geistlich Blinder, der kann vielleicht viel darüber reden, was gute Theologie ist, aber wenn er es nicht wirklich geistlich sieht, dann wird er hochmütig bleiben. Dann wird er nicht erkennen, was es bedeutet, dass Gott sich sein Liebstes vom Herzen gerissen hat. Zum Beispiel können wir wissen, ein anderes Beispiel wäre, wir können wissen, dass nur Gott unser Versorger ist, dass nur Gott uns helfen kann, aber eigentlich nicht wirklich daran glauben und immer wieder auf uns selbst vertrauen, immer wieder denken, wir könnten es schaffen. Sehen wir dann auch die geistliche Wahrheit, dass Gott unser Versorger ist, oder sind wir dann auch geistlich blind? Wäre ein anderes Beispiel. Geistlich blind zu sein, das bedeutet, in Finsternis zu leben, so wie das Volk Israel in Finsternis gelebt hat zur Zeit Jesajas, und nicht im Licht Gottes zu sein. Und diese geistliche Blindheit, und das ist ja das wirklich Angsterregende daran, diese geistliche Blindheit, die gibt es offensichtlich auch bei Menschen, die 3 Jahre lang mit Jesus unterwegs sind und ihn selbst kennen und anfassen können. Das Furchtbare daran ist, dass wir unser Leben lang in die Gemeinde gehen können und blind bleiben können für die Wahrheiten Gottes. Als Elisa, der Prophet Elisa, zur Königszeit und sein Diener gemeinsam in der Stadt Dothan waren, in diese Stadt von dem Heer der Aramäer belagert wurde, da stand sein Diener eines Morgens auf und sieht, dass die Aramäer die Stadt belagern. Und er bekommt Angst, weil die Aramäer ein großes Heer hatten und sie belagerten eben diese Stadt, in der Elisa und sein Diener waren. Und dann betet Elisa für seinen Diener, dass er doch die geistliche Wahrheit sehen würde, dass Gott ihm die Augen öffnen würde für die geistliche Wahrheit. Und dann sieht Elisas Diener, dass Gottes Heer die Stadt schon längst umstellt hatte und dass das himmlische Heer das Heer der Aramäer mit Blindheit geschlagen hat und sie den Israeliten nichts anhaben konnten. Diese geistliche Wahrheit zu sehen, die ändert einfach alles. Die ändert eben, dass Elisas Diener keine Angst mehr hatte, sondern sah, dass Gott seine Engel längst um sie gestellt hatte. Und am Ende von Kapitel 10 finden wir jetzt eben einen weiteren Bericht über eine Heilung eines Blinden, wie in Kapitel 8. Aber dieses Mal ist es eben eine vollständige Heilung des blinden Bartimäus. Und die Ironie ist, dass dieser blinde Bartimäus, der physisch vielleicht nichts sieht, eigentlich mehr sieht als alle Jünger zusammen, schon bevor er von Jesus geheilt wird. Denn Bartimäus zeigt uns heute, was es bedeutet, dass man geistlich eben nicht blind ist, sondern dass man sieht. Er zeigt uns, was das Ende geistlicher Blindheit ist. Diese Blindheit, die uns immer wieder daran hindert, Christus so zu sehen, wie er ist, als der Messias, der für unsere Erlösung gekommen ist, als unser Heilsbringer, der für uns gestorben ist. Und das Erste, was Bartimäus uns eben zeigt, ist, dass das Ende der geistlichen Blindheit darin liegt, dass wir den Sohn Gottes, dass wir den Sohn Davids erkennen. Und was meine ich damit? In Versen 46 bis 48 sehen wir, wie ein blinder Mann, eben Bartimäus, bettelnd neben dem Weg sitzt, an dem Jesus und seine Jünger vorbeiziehen. Sie sind gerade durch Jericho durchgezogen, sie sind auf dem Weg nach Jerusalem. Und Jesus hat nicht nur seine Jünger in dem Gefolge, sondern eine größere Menge von Menschen. Das sind wahrscheinlich auch die Frauen, die nachher später mit beim Kreuz sind. Also Jesus hat eine größere Menge von Menschen der sich dabei. Und als Bartimäus dann mitbekommt, wer das ist, der da gerade an ihm vorbeizieht, also dass das der Jesus aus Nazareth ist, dann kreischt er: Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich über mich. Und im Gegensatz zu den Jüngern, wie zum Beispiel Petrus und Johannes und Jakobus, die immer wieder zu Jesus kamen und Jesus quasi Vorschläge gemacht haben in den Kapiteln 8 bis 10, was er ihnen denn alles Gutes tun könnte und warum sie das auch so verdient hätten, weil sie ja so toll sind, er bittet dieser blinde Bartimäus von Jesus nur sein Erbarmen. In den Kapiteln 8 bis 10 begegnen uns immer wieder Leute, die mit irgendetwas zu Jesus kommen, was sie irgendwie besonders machen soll oder was ein Rückhalt gegenüber Jesus ausdrückt. Der reiche Mann zum Beispiel in Kapitel 10. Der kommt mit seinem ganzen Reichtum und seinem Gesetzeseifer. Die Jünger kommen mit ihrem Hinweis, dass sie ja schon alles für Jesus aufgegeben haben. Der Vater des besessenen Knaben, der kommt mit dem Vorbehalt, ob Jesus denn überhaupt irgendetwas tun könnte. Und die Pharisäer kommen mit ihrer sehr fragwürdigen Auslegung des Gesetzes, wenn es um Ehe geht. Und all diese Leute haben eins gemeinsam. Sie wollen Jesus etwas entgegenhalten, weil sie nicht verstanden haben, wen sie da eigentlich vor sich haben. Jesus wurde auch von keinem auf irgendeine besondere Weise identifiziert. Sie nennen ihn immer alle Meister. Weil Meister ist eine Anrede, die jeder mittelmäßige Rabbi zur Zeit von Jesus bekommen hätte. Doch dieser bettelnde Bartimäus, der hat hier nichts, was er Jesus entgegenhalten könnte. Und dazu kommt noch, dass er Jesus als den Sohn Davids anspricht. Bartimäus erkennt ihn, er erkennt Jesus. Man kann sagen, dass er ihn sieht, auch wenn er ihn vielleicht mit seinen Augen nicht sehen kann. Die Anrede Sohn Davids, das ist die Anrede des Messias. David selbst hatte seinen Lebzeiten die Verheißung bekommen, dass Gott ihm einen Nachkommen schenken wird. Ein Nachkommen, dessen Königreich ewig Bestand haben soll. Und kein König der Israeliten seitdem hat diesem Anspruch gerecht werden können. Und somit wurde diese Hoffnung, dass ein neuer David kommt, immer wieder durch die Propheten bestätigt, aber er kam noch nicht. Und das Volk Israel wusste, dass dieser David kommen wird. Dass ein von David abstammender, gerechter König kommen wird. Und Bartimäus erkennt Jesus hier als eben diesen Sohn Davids. Und die Juden haben sich zur Zeit Jesu auch immer wieder eine vollkommen falsche Vorstellung davon gemacht, wer dieser David ist. Sie dachten, dass der neue David ein König wird, der mit einem Heer nach Jerusalem einzieht und dort Krieg gegen die Heiden führt und die Heiden in einem endzeitlichen Krieg auf der ganzen Welt besiegen wird und dann seine Helden rechts und links von sich sitzen lassen wird im Himmel, so wie Johannes und Jakobus das vielleicht dachten. Aber das ist nicht das, was Bartimäus hier denkt. Er kennt Jesus als den verheißenen Sohn Davids. Aber Bartimäus bittet Jesus nicht, rechts und links von ihm sitzen zu dürfen oder einen endzeitlichen Krieg gegen die Heiden zu führen. Bartimäus bittet Jesus, dass Jesus sich über ihn erbarmt. Und gleichzeitig sehen wir, dass jetzt diese Menge, die Jesus begleitet hat, versucht, den Bartimäus davon abzuhalten und ihn still zu machen, ihn nicht zu Jesus kommen zu lassen. Und was sie nicht verstehen ist, dass Bartimäus es eigentlich richtig macht. Bartimäus nämlich demütigt sich und wird selbst wie ein Letzter auf dieser Welt, um von Jesus gehört zu werden. Das ist genau das, was Jesus von seinen Jüngern immer wieder gefordert hat in Kapitel 8, Vers 10. Wenn ich würd wie die Kinder, dann kann ich in das Königreich der Himmel eingehen. Und die Menge, die will ihn jetzt gerade wegen seinem Geringsein abhalten. Doch Bartimäus weiß, dass der Sohn Davids die Geringen und Letzten in ihrer Verzweiflung anhören wird. Er hat Jesus erkannt und deshalb schreit er hier aus voller Kehle: Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich über mich. Obwohl er blind ist, sieht er hier mehr als alle anderen. Jesus zu erkennen ist bei ihm das Ende seiner geistlichen Blindheit. Das bedeutet, dass man Jesus nicht nur besser versteht, dass man besser weiß, was er denn für Titel hat, sondern es bedeutet, dass man eine gänzlich andere Sicht auf alle Dinge bekommt. Ich habe vorhin schon gesagt, wie bei Elisas Diener, die geistliche Wahrheit zu sehen einfach alles ändert. Ändert auch die Sicht auf sich selbst. Das Ende der geistlichen Blindheit ist eben nicht nur das Ende unserer geistlichen Blindheit gegenüber Jesus, es ist auch das Ende unserer geistlichen Blindheit gegenüber uns selbst. Denn eigentlich sind wir alle Bettler an einem Straßenrand. Und wir vielleicht manchmal denken, wir wären reiche Jünglinge wie in Markus 10. Im Angesicht des Offensichtlichen aber, nämlich, dass Gott seinen Sohn gesandt hat, als Diener und Lösegeld für viele, im Angesicht dessen sind wir eben genauso Bettler wie Bartimäus, die am Straßenrand sitzen und nichts tun können, als um das Erbarmen Jesu zu flehen. Das Bild von Jesus und unser Gottesbild, wie wir Jesus sehen, das bestimmt unsere Sichtweise auf die ganze Welt. Wenn wir zum Beispiel an einen kleinen Gott glauben, der nur dafür da ist, unsere Bedürfnisse zu befriedigen, dann führt das automatisch eben dazu, dass wir uns selbst am wichtigsten sind. Oder wenn wir, aber nein, wenn wir aber an einen Gott glauben, der selbst Mensch wird und der sich töten lässt an unserer Stelle, damit er sein Leben als Lösegeld für viele geben kann. Dann rückt das einiges in die richtige Perspektive. Dieser Gott, an den wir glauben, der ist dann kein Automat für unsere Bedürfnisse, so wie es oftmals bei Johannes und Jakobus zum Beispiel war. Dieser Gott, an den wir dann glauben, der musste das Erbarmen, das er für uns erwirkt hat, mit seinem eigenen schmerzhaften Tod bezahlen. Es war für ihn nicht einfach, weil es so wertvoll ist. Und dieser herrliche Schöpfer der Welt, der Jesus ist, der musste selbst der Niedrigste werden, um mit uns, damit er uns mit in sein Königreich nehmen konnte. Dieses Erbarmen, das kann nicht von uns erwirkt werden, weil Jesus dafür sterben musste. Wir können nicht anders, als es von Jesus zu erbetteln, so wie Bartimäus gebettelt hat am Straßenrand, und zu schreien: Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich. Selbstsucht und Hochmut zeugen eben von geistlicher Blindheit und nicht von geistlichem Sehen. Gott beständig anzuflehen hingegen, das zeugt von geistlicher Sicht, von der Fähigkeit sehen zu können, auch wenn man vielleicht physisch blind sein mag. Dieses Flehen, das resultiert daraus, dass wir erkannt haben, dass Jesus eben der Messias ist, und zwar der Messias, der Erbarmen zeigt. Und das bringt mich zu meinem zweiten Punkt, das Ende der geistlichen Blindheit im Erbarmen des Sohnes Davids. Wir müssen uns vorstellen, Jericho, das liegt etwa 24 Kilometer vor Jerusalem. Das ist ziemlich nah. Die Jünger sind schon den ganzen Weg von Caesarea Philippi gekommen und es ist ganz kurz vor dem Ziel. Es ist nur ein Tagesmarsch von Jerusalem entfernt. Und Jesus muss das wirklich schon vor Augen gehabt haben, dass jetzt die Woche, seine letzte Woche anfängt und dass er in wenigen Tagen am Kreuz sterben werden muss. Und er hat diese ganze Zeit genutzt, um seine Jünger immer wieder zu belehren, wofür er denn gekommen ist. Und das nicht nur alles, sondern Jericho, wenn man da schon mal war, dann weiß man, dass Jericho 1200 Meter tiefer liegt als Jerusalem. Das ist also ein mächtiger Aufgang nach oben. Und Jesus muss bestimmt schon das alles vor Augen gehabt haben. Und trotzdem geht Jesus nicht einfach an den Rufen des Bartimäus vorbei. Sondern während die ganze Menge Bartimäus davon abhalten will, zu Jesus zu kommen, bleibt Jesus stehen und gibt den Auftrag, dass man nach Bartimäus rufen soll. Die Schreie des Bartimäus, die werden hier durch das Rufen von Jesus beantwortet. Jesus achtet auf diesen armen Bettler am Wegesrand. Doch warum achtet Jesus auf ihn? Warum lässt er ihn von der Menge rufen? Warum macht er das? Es liegt eben daran, dass Bartimäus wirklich verzweifelt ist und sich nicht scheut, vor Jesus auch verzweifelt zu sein. Jesus erbarmt sich eben über die, die Erbarmen brauchen. Diejenigen, die meinen, sie bräuchten kein Erbarmen, denen widersteht Jesus. Ich glaube, dass Bartimäus hier uns ganz bewusst einen Kontrast zeigt zu dem reichen Mann und zu dem Vater des besessenen Knaben, den wir in den Kapiteln davor begegnen. Der reiche Mann, der wollte zwar Jesu Hilfe, um das ewige Leben zu erlangen, der wollte aber eben auch noch weiter auf seinen eigenen Reichtum verlangen, der ihn ja in seinen Augen zu einem geeigneten Kandidat für das Himmelreich gemacht hat. Der Vater des Knaben, der wollte zwar seinen Jungen zu Jesus bringen, damit dieser ihn heilen würde, der wollte aber auch Jesus nicht so ganz vertrauen, sondern behielt seine Portion Unglauben für sich und sagte: Wenn du etwas kannst. Aber als Bartimäus hörte, dass Jesus ihn rufen lässt, da hat er keine Vorbehalte mehr, sondern er wirft sogar seinen Mantel weg und rennt zu Jesus, so schnell wie möglich. So wie er zu Jesus um Erbarmen schrie, so verhielt er sich jetzt auch. Es ist nicht nur ein leerer Ruf, sondern er verhält sich wirklich so, wie er gerufen hat. Und Bartimäus vertraut eben nicht umsonst, sondern Jesus hat gesagt, dass die, die sich selbst gering schätzen, die werden wie die Kinder, Markus 10, gegenüber denen barmherzig ist. Er sagt sogar, dass solchen das Königreich Gottes gehört. Und dieses Erbarmen Jesu, das führt dazu, dass Bartimäus jetzt wirklich geheilt wird, dass er wirklich wieder sehen kann, und nicht nur geistlich, sondern auch physisch. Das lesen wir in den folgenden Versen. Und gleichzeitig ist es Jesu nie aufhörendes Erbarmen, das seine Jünger hindurchträgt. Nur einen Bericht später haben wir gelesen, in Markus 11, ist es so, dass die, die Jesus nachfolgten und vor ihm vorangingen, als sie nach Jerusalem hineinzogen, ihn ausrufen als den neuen David, dessen Reich nun in Jerusalem beginnt. Sie haben scheinbar etwas verstanden in diesem Moment mit Bartimäus oder kurz danach. So wie dieses Zeichen, dass ein Mensch jetzt vollkommen geheilt wird, dem schon vorauseilt. Die Jünger verstehen jetzt langsam. Langsam fangen sie wirklich an zu sehen und nicht mehr geistlich blind zu sein. Die dauerhafte Leere auf dem Weg und dieses Ereignis haben sie sehen werden lassen. Und das eben nicht, weil sie es verdient hätten, sondern weil Jesus mit ihnen Erbarmen hatte. Ebenso betete zum Beispiel der Apostel Paulus für die Epheser, dass sie die Breite, Tiefe, Länge und Höhe der Liebe Gottes erkennen würden. Paulus wusste, dass sie es nicht aus sich selbst erkennen können, sondern dass es am Erbarmen Gottes liegt, dass sie es erkennen dürfen. Es ist eben Jesus, der uns blinden Bettlern die Augen für seine geistlichen Wahrheiten öffnet, damit wir glauben können. Und das bringt mich zu meinem dritten Punkt, das Ende der geistlichen Blindheit im Glauben an den Sohn Davids. Am Ende bleibt die Frage, was ist nun das Gegenteil von geistlicher Blindheit? Was ist, wenn die geistliche Blindheit weg ist? Das Gegenteil von geistlicher Blindheit ist der Glaube, wie die Bibel ihn meint. Gottes geistliche Blindheit findet eben ein Ende im Glauben an den Sohn Davids und eben allen damit verbundenen Konsequenzen. Und diesen Glauben, den sah Jesus auch in Bartimäus. Interessanterweise stellte er dem blinden Bettler die gleiche Frage, die er Johannes und Jakobus auch kurz zuvor gestellt hat. Was willst du, dass ich dir tue? Johannes und Jakobus hat er gefragt, was wollt ihr, dass ich euch tue? Es ist genau die gleiche Frage. Und Johannes und Jakobus, die antworteten auf diese Frage, indem sie Jesus baten, neben ihm im Himmel zur Rechten und zur Linken sitzen zu dürfen. Wie ich schon gesagt habe, mal in der jüdischen Vorstellung war es so, dass Leute, die weiter vorne sitzen durften im Himmel, also näher am Gott und an dem Messias dran, dass die besser waren, dass die von ihrem Lebenswandel her die besseren waren. Und dass die beiden Jünger hier fragen, ob sie rechts und links von Jesus sitzen dürfen im Himmel, zeigt quasi auch, was sie über sich selbst denken, nämlich, dass sie die Tollsten sind. Dass sie es verdient haben, ganz vorne zu sitzen. Und der blinde Bartimäus, der bittet nicht darum, ganz vorne sitzen zu dürfen, sondern er bittet darum, dass Jesus sich erbarmt. Und damit hat Bartimäus eben mehr Glauben bewiesen als die anderen Jünger. Bartimäus vertraute Jesus und glaubte ihm, dass er ihn wirklich heilen könnte. Und so attestiert ihm Jesus nun auch, dass es sein Glaube war, der ihm geholfen hat. Und am Ende wird Bartimäus eben nicht mehr einer, der bettelnd neben dem Weg sitzt, sondern der Jesus auf dem Weg nachfolgt, auf dem Weg nach Jerusalem, weil er glaubt. Doch wie ist das nun, wenn wir geistig blind sind? Wie ist es, wenn wir die Wahrheit Gottes nicht so sehen, wie Bartimäus sie sah, sondern immer wieder falsche Vorstellungen davon haben, wer Christus ist und wer wir selbst sind? Wenn wir auch vielleicht darunter leiden, dass wir die geistlichen Wahrheiten nicht so sehen, wie wir sie gerne sehen würden. Oder was ist, wenn wir schon seit Jahren in die Gemeinde gehen, noch immer so tun, wie als würde Jesus unseren Vorstellungen entsprechen müssen, wie anstelle, dass wir Jesu Vorstellungen entsprechen sollten? Vielleicht denken wir, dass wir Jesus etwas bringen könnten und gar nicht auf seine Hilfe angewiesen sind. Vielleicht aber auch denken wir, dass es genau umgekehrt ist und wir Jesus gar nichts bringen könnten, dass unsere Sünde so groß ist und wir so schlecht, dass Jesus uns nicht mehr vergeben kann. In beiden Fällen wären wir geistlich blind. Oder vielleicht ringen wir mit bestimmten Fragen und denken, kann ein liebender Gott gute Menschen wirklich in die Hölle schicken? Oder liebt Gott uns wirklich, wenn wir Leid durchleben müssen? Das Problem ist doch, wenn wir wirklich geistig blind sind, dann schaffen wir uns Ersatzwahrheiten, mit denen wir uns arrangieren. Menschen, die für Jesus geistig blind sind, die glauben nicht nichts. Die glauben halt etwas Falsches. Und in Jesaja 42, Vers 16 verheißt Gott aber, was er durch seinen Knecht tun will. Er sagt: Die Blinden will ich auf dem Wege leiten, den sie nicht wissen. Ich will sie führen auf den Stiegen, die sie nicht kennen. Ich will die Finsternis vor ihnen her zum Licht machen und das Höckrige zur Ebene. Das alles will ich tun und nicht davon ablassen. als der Prophet Jesaja den Auftrag erhielt, zu predigen mit der Konsequenz, dass seine Predigt die Augen und Ohren der Israeliten noch mehr verschließen lassen würden. Da fragt er, wie lange noch? Wie lange noch muss das andauern? Und Gott hat den Propheten Jesaja selbst dieses großartige Ende schauen lassen. Sein Knecht Jesus, der Gottesknecht selbst, wird die, die immer blind sind, führen und eben das Höckrige vor ihnen zur Ebene machen. Und nicht nur das, er wird ihnen ihre Augen öffnen, dass sie sehen werden können. Das Volk Gottes ist nicht verloren. Die Truppe, die Jesus begleitete und die ihn nicht erkannten, die werden, wie schon gesagt, sehr bald beim Einzug ausrufen, dass der Sohn Davids gekommen ist und dass er sein Reich jetzt beginnen wird. Die Zeit der Blindheit des Volkes Gottes ist in diesem heiligen Überrest von Jesus zu einem Ende gekommen. Wir sind heute nicht zu geistlicher Blindheit verdammt. Wir sind nicht dazu verdammt, Christus nur zum Beispiel für unseren Lückenbüßer zu halten. Wir sind nicht dazu verdammt, immer und ewig zu denken, dass unsere Sünde nicht vergeben werden kann. Wir sind nicht dazu verdammt, dass wir auf ewig in geistlicher Blindheit sitzen und Gott nicht erkennen können. Das Ende unserer geistlichen Blindheit, die Öffnung unserer Augen, die kommt von Gott selbst, der den Erwählten einen hellen Schein in ihre Herzen gibt, schreibt Paulus. Dass das Ende der geistlichen Blindheit von Gottes Erbarmen her kommt und von Gottes Erbarmen abhängig ist. So wie Paulus für die Epheser betete, dass sie doch erkennen würden. So wie Elias für seinen Diener betete, dass er noch sehen würde. So dürfen auch wir beten und vertrauen, dass Gott Erbarmen schenkt und uns sehen lassen wird, wenn wir schreien, wie Bartimäus geschrien hat. Unsere Hoffnung, diese geistige Blindheit abzuschütteln, die liegt eben nicht in uns selbst, sondern sie liegt in Jesus Christus. Ich möchte daher mit den eben schon zitierten Worten des Apostels Paulus aus dem 2. Korintherbrief schließen. Ist nun aber unser Evangelium verdeckt, so ist es denen verdeckt, die verloren werden, den Ungläubigen, denen der Gott dieser Welt den Sinn verblendet hat, dass sie nicht sehen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit Christi, welcher ist das Ebenbild Gottes. Denn wir predigen nicht uns selbst, sondern Jesus Christus, dass er der Herr ist, wir aber eure Knechte um Jesu Willen. Denn Gott, der sprach, Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten, der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, dass dadurch uns entstünde die Erleuchtung zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu Christi.